das ist ja auch das große Thema, weshalb Leute sich unwohl fühlen, weil du gesagt hast, dieses Emotionale ist, weil wir zu wenig drüber sprechen mit Freunden. Und es gibt doch diese schöne Happiness-Studie, also über Glück. Und es ist so, die meisten Menschen sind auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr 5. Aber wenn du sie fragst, was sie glauben, was ihr Umfeld ist, dann glauben sie, jeder ist 8 oder 9.
Ah, spannend.
Und ich finde, das ist mit Finanzen auch so. Mhm. Jeder glaubt, der andere hat es voll im Griff. Danke, dass ich hier sein darf. Ich verfolge euren Podcast und ich liebe ihn.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten.
Alrighty, ihr Lieben, starten wir rein. Herzlich willkommen, Jasmin.
Hallo, auch von meiner Seite. Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge.
Und die Esme hatte ja Geburtstag. Aber das war schon die letzte Folge Geburtstag. Wir feiern einfach eine Woche Geburtstag.
Ja, für die es interessiert, ich bin 12 geworden.
Jasmin, wie alt bist du? Was machst du? Was führt dich eigentlich in unserem Podcast?
Ja, ich hatte schon Geburtstag, muss ich sagen, vor 1,5 Monaten, aber ich bin immer fürs Geburtstag feiern. Nein, ich bin Anfang 30 und bin Finanzbildungsexpertin und ich mache Finanzbildungsprogramme für Unternehmen und für vor allem Frauen.
So cool. Und wir haben uns im Bad Kastein kennengelernt. Das können wir vielleicht dazu sagen, auf der Horizon, wo wir auch beide oder alle Speakerinnen waren. Und es war so, so spannend, mit dir mal so in depth zu gehen. Was bedeutet das eigentlich, wirklich vorzusorgen? In welche Richtung sollten sich gerade Frauen absichern? Und es ist doch noch nicht unbedingt ein weiblicher Bereich, würde ich fast sagen. Man verlässt sich noch viel zu sehr auf Partnerschaft, auf Familie oder darauf, dass es die Pension schon richten wird. Wie ist denn da so ein allgemeiner Blick darauf?
Ja, ganz genau, das ist der Grund, weshalb ich mit Femme Finance, das ist mein Unternehmen, gestartet bin, ist, weil ich gesehen habe, dass es noch ein sehr großes Tabuthema ist. Und vielleicht zu meinem Background, also ich habe das Ganze studiert, ich habe auch bei der Wiener Börse gearbeitet und ich bin dann zu der Freundin geworden, die man immer fragt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, das kann es ja nicht sein, dass dann nur mein Umfeld davon profitiert. Es gibt mehr Frauen da draußen und so ist das Ganze sozusagen ins Rollen gekommen. Und warum das so wichtig ist, ist, weil es nach wie vor ein riesiges Tabuthema ist, das Thema Finanzen. Und vor allem geht es ja darum, dass ich auch irgendwie eine Art Role Model oder ich möchte rausgehen als jemand, der das nicht in die Wiege gelegt bekommen hat und gesagt hat, ich habe mir das selbst aufgebaut, ich kann das weitergeben und ich bin eine von euch. Also das war mir ganz wichtig.
Ich freue mich besonders, dass du heute da bist, weil wir von Anfang an, bevor wir noch den Podcast gestartet haben und Themen gesammelt haben, gesagt haben, wir brauchen Finanzen im Podcast. Und viele, die unsere Folge gehört haben, wissen, wie sehr mich das Thema Finanzen stresst. Und gerade jetzt mit zwei Kindern wird es natürlich immer interessanter, immer notwendiger, auch an die eigene Zukunft zu denken. Und ich höre meine Mutter im Ohr, die sagt, bitte geh 40 Stunden arbeiten, du brauchst eine Pension später mal. Und meine Mutter hat ja sehr viel Unabhängigkeit gelebt in ihrem Leben, hat immer ihr eigenes Geld gehabt und wollte von niemandem abhängig sein, obwohl sie in einer gesunden und glücklichen Ehe lebt. Aber das war ihr einfach wichtig und das ist ihr für mich wichtig. Irgendwie habe ich leider das Falsche mitbekommen, weil ich gebe gerne Geld aus, das ich nicht habe. Und von dem her ist es besonders schön, dass du heute hier bist und uns ein paar Tipps gibst und wir vielleicht auch ein bisschen sprechen, wie man da hinkommt, dass man sich was aufbaut und ein bisschen Tacheles reden, wie man das macht.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich verfolge euren Podcast und ich liebe ihn.
Oh, danke schön, ja. Das ist urschön. Du, jetzt start mir vielleicht einmal rein. Jetzt mache ich mal fiktiv. Du bist eine Frau, die gerade erfahren hat, dass sie Mutter wird, dass die Arbeitszeit reduziert werden muss, also sei es durch Mutterschutz, Karenz oder dann später vermutlich Teilzeit. Das ist so der übliche Weg. Heißt nicht, dass es der Standardweg sein muss und wir propagieren ja auch, dass jede Frau das Lebensmodell so leben sollte, wie sie es leben will. Aber gehen wir mal davon aus, du erfährst jetzt von einer Schwangerschaft, von einer Geburt, du willst wieder zurück ins Berufsleben, aber du möchtest noch nebenbei investieren. Wie würdest du, wenn du jetzt starten würdest, starten?
Grundsätzlich würde ich mir mal anschauen, was sind meine Fixkosten und was nehme ich ein? Das ist mal das Erste, das nennt man Finanzinventur. Das klingt jetzt für viele, die das vielleicht hören, ganz logisch, aber mach das einmal über das letzte Jahr.
Ja,
und schau dir mal an, was du im letzten Jahr alles ausgegeben hast. Und es ist so, dass das Thema so schambehaftet ist und jeder von uns glaubt, es gibt Studien dazu, jeder von uns glaubt, der andere hat es voll im Griff. Ja. Das ist aber nicht so. Jeder hat sein Laster. Und bei mir ist zum Beispiel Essen gehen oder Abos. Und ich bin irgendwann draufgekommen, ich habe 15.000 Abos und das sind tausende Euro im Jahr. Ich war auch vor kurzem bei der Karin Teigl im Podcast, die hat gesagt, ich weiß nicht, wie viel die für Taxi ausgibt. Also sich da einfach einmal, es ist unangenehm, aber sich einfach einmal da hinsetzen und sich anschauen, wo ist meine Kohle hingegangen?
Ich finde, das ist was Wichtiges, dass du schon gleich von Beginn wegnimmst, weil die meisten sagen, ja, ich habe ja gar kein Geld, um zu investieren. Wo soll ich das hernehmen? Also das ist schon einmal der erste Tipp, der mich auch sehr betrifft, weil du das gesagt hast, die Abos angesprochen hast. Das ist unglaublich, wie automatisch die Abos steigen und keiner schaut sich's an. Ich habe mir das unlängst tatsächlich vorgenommen. So viele Abos habe ich gar nicht, muss schauen, wo mein Geld hingeht. Aber das finde ich extrem wichtig. Und wenn du sagst, über das ganze Jahr hinweg, finde ich, ist es dann auch mal schön zu wissen, was man eigentlich verdient im Jahr.
Ja.
Ja, weil wenn man sagt, okay, man kriegt monatlich auf was überwiesen, ihr seht, ich bin voll im Thema, mich stresst das schon allein, obwohl wir gar nicht richtig im Thema sind. Aber ich glaube, das ist, wie geht's denn dann weiter? Dann kenne ich meine Finanzen und bin vielleicht immer noch die, die sagt, ja, aber ich habe kein Geld zum Investieren.
Das nächste ist, und das ist ganz ein wichtiges Thema, das du hier ansprichst. Das Thema ist, was ist mein Notpolster? Und den muss ich mir aufbauen. Egal, ob ich jetzt einen super Partner zu Hause habe. Und auf TikTok trendet das Word, wording fuck you money. Ich finde das ganz gut. Und zwar geht es einfach darum, dass man gehen kann, wenn es einem nicht mehr passt. Okay. Und ich habe das, ich rede da ganz offen, vor ein paar Jahren war ich in einem Job, wo ich sehr unglücklich war. Und ich war vielleicht das Jahr zu viel drinnen, was für meine mentale Gesundheit super optimal war. Und ich war drinnen, weil ich es mir nicht leisten konnte zu gehen. Ich habe da gut verdient und gesagt, ich muss da noch drinnen bleiben. Und man erspart sich einfach auch viel, gerade wenn du sagst, ich bin jetzt schwanger oder ich plane ein Kind, da auch zu sagen, weißt du was, das ist mein Polster für die Schwangerschaft, für die Karenz und der gehört mir. Und dann ist das Nächste, und das ist auch ganz spannend, in der Partnerschaft auch sich anzuschauen, wie viel trage ich? Ich meine, Mamas, brauche ich euch jetzt nicht zu sagen, tragen die große Carabyte-Last, ja, und man macht sie auch gern, glaube ich, aber sich hier auch mit dem Partner, mit der Partnerin hinzusetzen und zu sagen, was ist meine Ausgleichszahlung? Und ich bin da relativ hart. Also ich würde das auch so verhandeln mit meinem Partner. Ja.
Aber lustigerweise, also wir haben es so geregelt, das kann ich vielleicht den Hörerinnen mitgeben, dass es keine Ausgleichszahlung gibt, sondern dass mein Mann eindeutig mehr von den Gesamtkosten von uns übernimmt.
Ah, super.
Das heißt, ich habe quasi meinen Mietbeitrag, meinen Gesamthaushaltsbetrag reduziert. Wir haben ein gemeinsames Konto und jeweils ein getrenntes Konto. Und auf das gemeinsame Konto, das ich verwalte, fließt einfach von meinem Mann ein gewisser Betrag und fließt von mir ein gewisser Betrag, den ich bei mir reduziert habe und er bei sich erhöht hat, bevor wir quasi in Karenz gegangen sind.
Und wofür wird dieses Geld verwendet?
Für alle gemeinsamen Ausgaben, also Miete, Strom, Gas, große Anschaffungen. Also wenn wir sagen, wir schaffen jetzt was für den Kleinen an oder etwas für einen gemeinsamen Urlaub, dann wird das über dieses Konto bezahlt. Urlaube hat lustigerweise mein Mann in dieser Zeit dann auch übernommen, weil ich natürlich einfach mehr ausgefallen bin, als wir ursprünglich vermutet hatten und ich auch weniger schnell wieder im Berufsleben integriert war, als ich es vorher gedacht habe, obwohl es bei mir dann eh relativ schnell 32 Stunden geworden sind. Aber bis dann wieder ein Finanzpolster entsteht, dauert es einfach und das ist vielleicht auch eine gewisse Offenheit, wie wir es gelöst haben.
Was würdest du denn sagen, wo sollte ein Umdenken auch stattfinden? Weil wenn ich sage, ich bin vielleicht ja in einer guten Partnerschaft, mein Mann verdient sehr viel und ist, weiß ich nicht, vielleicht Fondsmanager oder so und es ist eigentlich überhaupt nicht die Notwendigkeit, ich meine, wie viele Fondsmanager-Frauen hören uns jetzt zu, sagen, das trifft auf mich zu, aber wenn wir sagen, was ist, wenn ich sage, ich habe vielleicht die Möglichkeit, mich auf dem Gehalt meines Partners auszuruhen und ich habe vielleicht auch eine kleine Erbschaft in Aussicht, so, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Euro vielleicht. Was sagst du, wo muss ein Umdenken stattfinden, dass man sagt, ja, bitte, liebe Frauen, investiert trotzdem, ja, auch wenn ihr vielleicht jetzt ganz gut aufgestellt seid?
Nee, ich glaube, da gibt es mittlerweile, desto älter man wird, desto mehr Menschen kennt man, die sich trennen, die dann sich irgendwann scheiden lassen. Und es ist einfach so, es ist wunderschön, wenn die Beziehung klappt und das ist das Ziel. Fakt ist, nicht jede Beziehung hält. Und man muss sich, ich arbeite auch viel mit Frauen zusammen, die in den 50ern und ihren 60ern sind. Und die sagen mir immer wieder, Jasmin, wenn du dann so Auftritte hast, bitte sag, die Frauen sollen sich da auf die Hinterbeine stellen und unbedingt mit den Männern verhandeln. Und da geht es einfach darum, auch wenn der Fondsmanager jetzt gut verdient, aber dann sage ich, kannst du den und den Betrag für mich monatlich investieren? Dann kann man das ja auch so regeln. Oder so wie du gesagt hast, Sophie, dass man sagt, man glaubt gar nicht, wie viele Frauen trotzdem 50% der Fixkosten tragen und aber die volle Care-Arbeit. Und ich meine, das brauche ich euch nicht sagen, das ist total ungerecht. Und da muss das Umdenken passieren. Nämlich auch auf der anderen Seite, dass man in die Partnerschaft geht und es ist selbstverständlich, dass das ein Faktor ist, dieses Care-Arbeits-Thema, dieses Belastungsthema. Und genauso wie du gesagt hast, das Umdenken, das passiert vor allem, wenn ich Beispiel habe, wenn ich drüber rede. Und ich war halt eben, ich habe angefangen damit, ich war dann die Freundin bei mir im Freundeskreis, ich habe Schwestern, ich habe mir immer gedacht, vielleicht ist es so Eldest Child Syndrome, weiß ich nicht, wenn man die Älteste ist, was kann ich meinen Schwestern mitgeben, so ein bisschen. Und das lebe ich auch nach wie vor, was kann ich so Freundinnen mitgeben, hey, ich habe den Fehler gemacht und ich habe das falsch gemacht, fang einfach an und fang auch mit 30 Euro im Monat, 20 Euro im Monat, man findet die schnell. Man findet die relativ schnell.
Gehen wir mal mit dieser Reise weiter. Also wir haben jetzt eine Finanzinventur gemacht. Wir haben uns jetzt einen Polster erarbeitet. Also ich gebe unverschämt viel Geld aus für Babybekleidung, für Ausflüge, für auch Essen. Also Restaurantbesuche werden natürlich immer teurer. Das heißt, ich versuche da mal zu reduzieren und baue mir einen Polster auf. Das würdest du dann über ein separates Konto machen oder würdest du dafür, weiß nicht, Sparbuch ist mittlerweile echt schon renditetechnisch hardcore. Also das ist, glaube ich, eher fehlgeleitet dann. Und dann erschaffe ich mir ein Wertpapierdepot, sei es bei meiner Hausbank oder bei einem Online-Broker. Und wie startet man dann richtig rein? Und mit welcher Investitionssumme startet es sich aus zu starten?
Ich fange gleich mit der zweiten Frage an. Eigentlich mit jeder. Mhm. Es zahlen sich auch schon 20 Euro aus oder 50 Euro. Das Ding ist, was viele Leute unterschätzen, ist der Wert von Finanzbildung. Und jetzt sind eure Hörerinnen Mamas. Mhm. Du gibst es ja deinem Kind auch weiter. Das ist was, das lebt hoffentlich Generationen. Weiter. Also von dem her, auch wenn du mit 10 Euro beginnst, weil du jetzt mal nur 10 Euro hast, ist das schon fantastisch und auch wichtig für dein Mindset. Weil Finanzbildung, das erlernt man auch im Prozess. Das sage ich auch immer den Leuten, die zu mir kommen. Du hast die Ausbildung gemacht, das ist super. Aber man muss sich diese Resilienz auch ein bisschen aufbauen. Ja, und es ist normal, dass am Tage minus 0,2% runtergeht oder raufgeht. Das muss man mal ein paar Monate erlebt haben, genau, und dann ist man da eh sattelfest.
Du sagst ja auch, Frauen haben ja kein Finanzproblem, sondern ein Wissensproblem. Da hast du vor kurzem ein Posting gemacht auf Instagram. Folgt doch bitte Femme Finance auf Instagram, natürlich genauso wie Double Duty Dialogues. Da kommen auch immer wieder ganz tolle Ratschläge und Tipps und Tricks. Also da folge ich wirklich gerne. Was würdest du sagen, wie setzt man da an? Also das Finanzbildungsthema, meinst du, gibt man auch Generationen weiter, aber wie kommt man jetzt wirklich ins Tun? Einfach einen Broker runterladen und einfach mal 10, 20 Euro investieren und schauen, wie es funktioniert? Oder glaubst du, ist es besser, ein bisschen Bildung zu generieren?
Also Finanzbildung ist das Nächste, was man macht nach der Finanzinventur. Das ist ganz wichtig. Wenn ich mein Notpolster habe, muss ich unbedingt Finanzbildung haben.
Ja, die Lotti plaudert wieder mit.
Was ist das? Süß. Nee, es ist einfach wichtig, dass ich weiß, was für eine Risikotoleranz ich habe. Das ist das Nächste. Und ich habe das zum Beispiel bei mir im Programm oder sich da auch mal Gedanken zu machen, wofür investiere ich? Investiere ich für die Altersvorsorge? Habe ich ein Business und möchte ich mir in 3 Jahren möchte ich mein Business vergrößern, dann werde ich ganz anders investieren. Das ist schon alles auch zweckgebunden. Und wenn es für die Altersvorsorge ist und jetzt für 20 plus Jahre, ist das ein ganz anderes Thema.
Ja, Risikotoleranz heißt was für unsere Hörerinnen nochmal genau?
Ja, was bin ich bereit in Kauf zu nehmen, wie soll ich sagen?
Auch verlieren zu können.
Auch potenziell verlieren zu können. Ja, wenn ich jetzt Beispiel, das Thema ETFs ist super spannend für Leute, die zum Beispiel weniger Risiko eingehen wollen, weil ich da gleichzeitig in ganz viele Aktien investiere. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine einzelne Aktie kaufe und es kommt jetzt zum Beispiel raus, Elon Musk hat das und das gemacht und ich habe jetzt eine Tesla-Aktie, dann kann es schon sein, dass die an einem Tag um 15% runtergeht. Das muss man aushalten können und da muss man wissen, was für ein Risikotyp bin ich. Potenziell ist mehr Risiko, bedeutet auch potenziell auch mehr Gewinn. Aber am besten ist, ich starte mal mit etwas, wo ich diversifiziert bin. Was bedeutet diversifiziert? Ich investiere in viele Sachen, nicht nur in ein Steckenpferd rein, also nicht nur alles in Gold oder alles in die Aktie, sondern schön von vielen Dingen ein bisschen was, alle Eier in unterschiedliche Körbe legen und dann bin ich da gut aufgestellt.
Und wie gestalte ich mir dieses Portfolio? Würdest du das dann wirklich mit einer gewissen Interessenslage, also ich folge zum Beispiel bei meinem Wertpapierdepot, folge ich eher Tech-Unternehmen, habe eher Modeunternehmen, wo ich sage, da bin ich auch ein bisschen näher dran und will mich einfach auch informiert halten. Das macht mir irgendwie Freude und auch Spaß und ich habe dann immer irgendwie so ein bisschen auch den Drang, dann wieder nachzulesen. Und ich habe aber auch nebenbei für meinen Sohn ein Golddepot angelegt, Gott sei Dank schon vor 2 Jahren. Das ist natürlich auch irgendwie eine Stabilität, wo ich sage, da habe ich jetzt eigentlich ein ganz rundes Ding.
Oder würdest du vielleicht der Zusatz zu der Frage, würdest du sagen, für seine Kinder darf man auch in Waffen investieren, damit sie was haben am Ende des Tages?
Spannende Frage.
Ui, das hat immer was mit den eigenen Werten zu tun. Und ich glaube, das ist, weil du gesagt hast, Esme, was ist so dieses Umdenken, das passieren muss. Ich kann so investieren, wie es für mich passt. Und gerade wir Frauen glauben, ich meine, allein wenn du an die Role Models denkst, Wolf of Wall Street, Börse ist immer etwas sehr Böses. Ich war früher auch so oder ich dachte das früher auch. Und das Ding ist, du musst nicht in Rüstungsunternehmen, in die Waffenindustrie investieren, überhaupt nicht. Du musst auch nicht in Erdöl, Erdgas, was auch immer investieren. Es gibt Nachhaltigkeitswerte. Gerade wir Frauen sind die besseren Investorinnen, wenn wir es machen, weil wir nachhaltiger denken und weil wir weniger gierig sind. Also das möchte ich auch jeder mitgeben, die hier zweifelt, traut's euch. Und es gibt kein Perfekt. Und weil du gefragt hast, Sophie, nach dem Wertpapierdepot, man muss immer ein bisschen aufpassen, Interesse ist zwar gut und es soll auch Spaß machen, aber dass man hier diversifiziert bleibt. Das heißt, nicht nur im Heimatmarkt, nicht nur österreichische Sachen hat, sondern auch etwas hat, was ein bisschen in den USA ist, ein bisschen Asien hat, Beispiel ein bisschen in Europa investiert sein. Weil wenn es mal einer Region nicht gut geht, dann wird es schwierig, genau.
Also gestreut. Wäre.
Immer schön streuen.
Jetzt haben wir gesprochen, okay, weil die Frage war, wohin investieren. Wenn ich noch einmal einen Schritt zurückgehe für all jene, die vielleicht die Finanzbildung ausgelassen haben und es ist noch nicht so, woher weiß ich denn, was es gibt? Wo kann ich mich informieren, was es gibt? Wo kann ich mich informieren, ob ich zu meiner Bank gehe? Ich glaube, viele gehen einfach, weil sie diese Finanzbildung nicht haben, zur Bank, zur Hausbank. Da ist halt auch immer die Frage, wenn man dann vielleicht was gründen möchte, ob es Sinn macht, alle Finanzinformationen bei einem Anbieter zu haben. Wie siehst du das? Würdest du dich da auch diversifiziert aufstellen, was Konten, was Investments betrifft? Und wie komme ich überhaupt zu dem Thema, dass ich sagen kann, ich weiß, wo ich jetzt mein Geld anlegen möchte? Und die andere Frage, die sich mir da auch stellt, ist es dann besser zu sagen, das kommt aufs Risiko an, hast du gesagt, aber ist es aus deiner Sicht besser zu sagen, ich fange mal wirklich an mit einem Paket, das geschnürt ist, anstatt gleich mir selber das Paket zu schnüren, weil dann habe ich ja, glaube ich, eine größere Risikokontrolle. Viele Fragen, wir freuen uns auf die Antworten.
Ich versuche das jetzt so gut es geht zu beantworten. Das Erste, was ich mir mal, ich will mir Gedanken machen, möchte ich das selbst machen? Das wird natürlich viel günstiger, gell? Und wenn ich das selbst mache und es wird günstiger, wissen wir, es bleibt am Ende mehr Gewinn über. Also so viel mal dazu. Das lehre zum Beispiel ich, wie du das selbst machst. Dann gibt es aber den zweiten Zweig, das ist die Vermögensberatung. Du gehst zu jemandem, der das für dich macht. Also das sind so die zwei Sparten, wie man es machen kann. Mhm. Wenn du zur Hausbank gehst, dann hat die Hausbank meistens ihre eigenen Produkte. Die können schon ganz gut sein. Das Ding ist, natürlich sind die teurer als jetzt, wenn du selbst dir deinen Online-Broker machst und das selbst machst. Also es ist wirklich Typsache. Ich habe immer wieder auch mit meinen Kundinnen da auch Gespräche, die gar nicht wissen, in was sie investieren bei den Hausbanken. Das heißt, hier auch bitte immer nachfragen, in was habe ich hier investiert. Ich habe zum Beispiel den Fehler, ich erzähle ganz gern von meinen Fehlern auch. Und ein Fehler von mir war, vor ein paar Jahren von meiner Hausbank einen Fonds gekauft zu haben, weil da auf dem Prospekt Tiere drauf waren. Und weil ich das sehr lieb gefunden habe und WWF oder wie auch immer das geheißen hat. Und es hatte nichts mit Umweltschutz zu tun, als ich mir die Produkte im Nachhinein dann auch angeschaut habe. Das heißt, bitte hier auch wachsam sein, euch zu überlegen. Man kann sich einlesen, man kann sich Podcasts anhören, man kann sich Bücher lesen oder du möchtest, und deshalb habe ich das jetzt auch bei mir so gestartet, weil viele Frauen ja an der Hand genommen werden wollen, so in 1:1 Programmen, und das mache zum Beispiel dann ich.
Ja, super schön. Möchte ich eigentlich auch nochmal machen, weil ich glaube, ich habe meinen Weg so begonnen, dass ich bei der Hausbank gestartet habe. Ich habe ein Finanzprodukt genommen, in dem auch, wo ich wusste, dass viele Tech-ETFs involviert waren. Ich habe dann auch immer geschaut, man kann dann auch ein bisschen mitlernen und mitlesen, wie sich das ändert und was dann quasi an dem Fonds verändert wurde, und habe dadurch auch ein bisschen lernen können. Habe dann einen Polster gehabt von, ich würde nicht sagen viel, also 3.000, 4.000 Euro, die ich dann daraus rausgenommen habe. Der läuft sogar noch, lustigerweise. Hause und habe dann mit dem bei einem Online-Broker gestartet. Vielleicht ist das auch ein angenehmer Weg, weil ich einfach auch ein bisschen mitlernen wollte, wie funktioniert die Systematik, aber jeder Kauf hätte bei meiner Hausbank natürlich mehr gekostet als jetzt beim Online-Broker. Und ich möchte auch gar keine Werbung machen, wir haben auch keine Kooperation in diese Richtung, aber ich glaube schon, dass es im Online-Broker, wenn man sich ein bisschen auskennt, auch gar nicht so kompliziert ist. Am Anfang sind das lauter Zahlen, Daten, Fakten, Abkürzungen und da habe ich das Buch gelesen, Mommy Goes Millionaire, das ich total spannend fand, um zu dechiffrieren. Und das hat mir ganz gut geholfen. Das war jetzt auch vor circa 2 Jahren und seitdem habe ich zumindest ein neues Verständnis entwickelt. Also das kann ich nur über meinen Weg sagen.
Das Buch steht auch hier ganz versteckt. Ich habe es aber entdeckt, das ist mir schon öfter aufgefallen, das Buch. Da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht wichtig für mich, das auch mal zu lesen.
Du darfst es dir gleich ausbauen.
Ja, danke. ich finde, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass einem ein bisschen so die emotionale, wenn es Hörerinnen so geht wie mir, dass das alles so unangenehm ist, Finanzielles anzugreifen und irgendwie... ja, sparen und das ist alles so eine düstere Zukunft für mich, alles, was sich da mit den Finanzen beschäftigt. Man kann ja, nichts ist in Stein gemeißelt, selbst wenn ich jetzt einen Vermögensaufbau über 30 Jahre abschließe, wo ich sage, bis zur Pension zahle ich 150 Euro im Monat. Bitte, man kann alles auflösen, man kann wechseln, man kann sich weiterentwickeln, man kann sich weiterbilden, weil ich mir denke, ich jetzt in meiner Rolle mit 2 kleinen Kindern habe keine Zeit, mir großartig Finanzbildung anzueignen. Auch wieder so ein Thema, habe kein Geld, habe keine Zeit. Es gibt Zeit, es gibt Geld.
Danke.
Aber auch zu sagen, vielleicht lasse ich mein Geld jetzt einmal risikoarm arbeiten, bis ich das Gefühl habe, meine Kinder sind ein bisschen selbstständiger und dann, so wie du gesagt hast, kann ich mich ja damit auseinandersetzen, habe vielleicht einen angenehmen Polster und kann irgendwie, wenn es mir Spaß macht, dann den selber einen Online-Broker machen. Ich denke mir nur, ich bin immer so diejenige, die sagt, okay, was sehen wir jetzt? Wir sehen vielleicht erneuerbare Energien oder wir sehen, weiß ich nicht, Logistikunternehmen, die alle kommen. Vielleicht gibt's irgendwen, der gerade an der Börse ist. Vielleicht kann man da schnell eine Aktie kaufen. Also es ist ja, glaube ich, dann schon so, wenn man irgendwie das sich, so wie bei mir zumindest bei Mathematik, wenn man das kann, dann ist es lustig, es auszurechnen. Außerdem ist es immer 0 oder 1 die Antwort. Aber bitte lasst euch da draußen bitte nicht entmutigen, nur weil es heißt 30 Jahre investieren bis zur Pension, heißt das nicht, dass man es 30 Jahre drin lässt oder nicht mehr oder weniger machen kann.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass das ist wirklich, das hast du jetzt gut und schön gesagt, du kannst alles auflösen. Und so kleine Learnings gehören dazu.
Das weiß ich übrigens noch nicht, wie ich das tue. Habe ich mir letztens überlegt.
Habe ich auch schon gemacht. Ja, auch ich habe auch Sachen mit Verlust verkauft und das gehört alles dazu. Und heute kann ich das in meiner Arbeit erzählen und wer der Nächste oder Freundinnen machen den Fehler dann nicht mehr. Und genau das ist ja auch das große Thema, weshalb Leute sich unwohl fühlen, weil du gesagt hast, dieses Emotionale ist, weil wir zu wenig drüber sprechen mit Freunden. Und es gibt auch diese schöne Happiness-Studie, also über Glück. Und es ist so, die meisten Menschen sind auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr 5. Mhm. Aber wenn du sie fragst, was sie glauben, was ihr Umfeld ist, dann glauben sie, jeder ist 8 oder 9.
Ah, spannend.
Und ich finde, das ist mit Finanzen auch so. Mhm. Jeder glaubt, der andere hat es voll im Griff. Und ich habe das dann einfach begonnen, auch im Freundeskreis so ganz offen zu erzählen. Und es kommt so viel zurück. Und jetzt auch die Leute, die mit mir einen Kennenlernen-Call machen und so, du merkst richtig, da kommt 15 Minuten, kommt da alles raus. Und die erfreuen sich richtig, dass sie das mal teilen können. Es tut gut, wenn man merkt, man ist nicht allein mit dem.
Ja, und auch da kommt natürlich auch wieder eine Gehaltstransparenz, finde ich. Man glaubt immer so, was sind alles Leute, alle Großverdiener und das stimmt in den meisten Fällen nicht. Unsere Kosten werden überall höher und das Verdienen ist gar nicht mehr so easy. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man über Investieren nachdenkt, weil wir nicht mehr durch Arbeit reich werden, nicht mehr durch Arbeit etwas aufbauen können. Und ich glaube, es ist noch mal wertvoller geworden, über Investieren oder über andere Werte nachzudenken. Vielleicht darf ich dich dann auch in dem Punkt fragen, wie stehst denn du zu anderen Investitionsanlagen, also Immobilien, Krypto, was ist für dich noch spannend, wo du sagst, da sollten Frauen vielleicht auch den Blick hinwenden?
Das ist ein bisschen schwierig, so direkt zu beantworten, weil es wieder total auf deine Risikotoleranz drauf ankommt. Wenn ich jetzt kleine Kinder habe und ich verdiene nicht viel, dann würde ich niemandem empfehlen, 1.000 Euro im Monat in Krypto zu stecken. Etwas sehr was sehr volatil ist. Man kann sich schon überlegen, man kann da 10 Euro im Monat rein theoretisch, als keine Anlagenempfehlung, könnte man, wenn einen das Thema interessiert, könnte man schon machen. Immobilien sind schon spannend, es kommt immer darauf an, wo, welche Lage, welches Grätzl, gerade in Wien. Bin ich sozusagen in einer Stadt, wo es sehr starken Wohnbau, wo es Wohnbauförderungen gibt, bin ich hier zum Beispiel, ich bin Salzburgerin, im Raum Salzburg, das ist gerade am Boomen, investiere ich in solche kleinen Städtchen, investiere ich ins Eigenheim, investiere ich in Immobilie, damit ich es weitervermiete. Das sind so Fragen, die man sich stellen kann. Grundsätzlich sind Immobilien schon noch sehr spannend, gerade so kleinere Immobilien.
Absolut. Hängt natürlich dann auch von der Kreditfähigkeit ab, weil die meisten können das irgendwie so bar auf die Hand zahlen, und wenn, wünsche ich ihnen alles Gute, sodass es Sinn macht, über Kredite zu finanzieren. Also oftmals ist das der Weg, auch zu einem größeren Vermögen zu kommen. Das ist nur gerade, also ich sage es ganz offen, zu meiner Lebenszeit wahrscheinlich sehr schwierig zu erreichen, weil man einfach einen gewissen Puffer braucht, um einen Kredit zu bekommen und dann eine Kreditfähigkeit zu erarbeiten, um an eine Immobilie zu kommen. Das ist natürlich auch etwas, wo schon genug Puffer da sein sollte, ehrlicherweise. Wie würdest du sagen, arbeitet man bestmöglich in Richtung Kreditfähigkeit?
Also ich würde mir grundsätzlich überlegen, möchte ich mir ein Eigenheim kaufen? Das ist einfach aus Investment, ich verstehe aus emotionaler Sicht, das ist fantastisch, gell, das wissen wir alle, aber aus Investment-Sicht ist das suboptimal. Am besten ist eigentlich, fängst mal mit einer kleinen Immobilie an, wo du sagst, du hast vielleicht 20, es reichen 20.000, 30.000, und die vermietest du, und dann bist du in diesem Radl drinnen, und dann geht das eigentlich langsam los.
Spannend. Also, und dann hat man natürlich auch eine andere Kreditfähigkeit, weil es ja schon eine Immobilie gibt.
Es ist halt ein Hebel, das musst du halt immer bewusst sein, und ich möchte auch den Hörerinnen vielleicht mitgeben, wir sind einfach so sozialisiert, dass ein Kredit was sehr Negatives ist. Es ist ja für den Wohnbau.
Absolut.
Ja, deine Wohnung wird ja im besten Fall mehr wert, und dein Geld, das du im Girokonto alternativ hättest, wird ja weniger wert. Ja. Das heißt, ich habe dir in Wahrheit, wenn ich jetzt die Inflation mit reinrechne und einen guten Kredit habe, zahlt sich das Ding von selbst ab. Ja.
Lustig, dass du das sagst. Kredit absolut negativ behaftet. Und ich bin gestern oder vorgestern mit meinen Eltern am Tisch gesessen, und mein Papa hat einen Satz gesagt, und ich wusste, dass wir die Folge aufnehmen. Und er hat gesagt, über Geld spricht man ja nicht. Und ich habe mir gedacht, nein, genau das muss sich ändern. Warum nicht? Nur weil, also ich weiß nicht, ob das aus dem herauskommt, dass man sagt, ich habe Angst, dass mir die anderen was wegnehmen, oder weiß ich nicht, jemand kommt und mich ausraubt, oder weiß ich nicht was. Ja, weil ich spreche sehr offen über Geld. Ich meine, abgesehen davon, dass ich keins habe. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig zu sagen, dass sich gerade in diesen Mami-Circle, so wie unser Babytreff ja einer ist, dass man sich hinsetzt, dass man sagt, ich greife jetzt das Thema auf, habt ihr Tipps, wo ich investieren kann? Ja, und ich bin durch, ich habe jetzt auch die Möglichkeit gefunden, oder ich habe es mir genommen zu sagen, ich investiere um die 100 Euro im Monat. Und weil du gesagt hast, auch es ist für die Kinder, ich denke mir, das ist vielleicht für mich schwierig zu sagen, ich denke an meine Kinder, weil sie sich eine Zukunft wahrscheinlich selber aufbauen werden. Natürlich werden wir alles Mögliche tun, ihnen was mitzugeben an Kapital, aber es geht um mich. Ich denke mir auch, was mache ich dann, wenn ich in der Pension bin und mir meine Miete nicht mehr leisten kann, weil die Pension, weiß ich nicht, 600 oder 800 Euro betrifft. Was mache ich dann? Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das einmal vergegenwärtigt, weil es sind 30 Jahre, die über sind, und irgendwann muss man anfangen, weil wenn man 5 Jahre hat, kann man, so wie du sagst, wahrscheinlich auch noch was machen, aber es ist halt ein Unterschied, ob es 30 Arbeitsjahre sind oder 5. Und weil wir über das Wohnungsthema gesprochen haben, das, finde ich, ist doch eine Sache, wo ich meinem Mann das Zepter in die Hand gegeben habe, der gesagt hat, nehmen wir uns eine kleine Anlegerwohnung. Es war eine gute Gelegenheit da, und wir stehen beide drinnen. Ja, wo ich sage, okay,
das ist ganz toll. Ja.
Zumindest gehört mir die Hälfte, und wenn was sein sollte, verkaufen wir es und ich kriege die Hälfte davon. Für mich ist das halt alles irgendwie nicht angreifbares Geld, und deswegen macht es das Ganze so surreal, und irgendwie fühle ich mich trotzdem nicht vorbereitet auf die Zukunft, weil es ja etwas ist, das ich nicht in Cash jetzt auf den Tisch legen kann. Ja, aber ich bin da vielleicht nicht so im Immobilienthema drinnen, aber wichtig ist einfach, dass ich finde, gerade so, weil du sagst, es ist nie zu spät. Ja, wenn ich jetzt 2 Kinder habe, jemand kommt zu dir, was kannst du denn in deinen Kennenlern-Calls schon einmal alles abstecken, was man vielleicht gleich heute beginnen kann?
Ich frage immer nach der Erfahrung, weil ich ja Pakete habe, je nachdem, ob du jetzt fortgeschritten bist oder wirklich Anfänger, und ich muss sagen, die meisten sind Anfänger, aber was ich sehe, ist dann immer die Scham, ich weiß aber wirklich nichts, oder dann sage ich, das ist ja… Ist ja gut, deshalb bist du ja hier. Ja. Es ist überhaupt kein Stress. Und weil du gefragt hast, was man heute schon tun kann, ist sich wirklich mal zu überlegen, was, es gibt ja das Thema Pensionslücke berechnen, habt ihr das schon mal gemacht? Mhm. Das ist ganz spannend, oder? Dir anzuschauen, was ist so mein Lebensstandard? Das ist ja für jeden auch anders. Es gibt Leute, die kommen mit 5.000 Euro im Monat nicht aus. Mhm. Und es gibt Leute, die kommen mit 3.000 Euro mit einer vierköpfigen, fünfköpfigen Familie super aus. Und ja, echt zu überlegen, welchen Lebensstandard möchte ich im Alter? Und wie viel müsste ich heute breit investieren, zum Beispiel in ETFs, damit ich mir das sozusagen leisten kann.
Sinnvoll, das mache ich gleich heute.
Ja, können wir heute kurz machen, das zeige ich dir, wie du das ausrechnest.
Super, das machen wir dann nochmal gleich im Nachgang. Mein Mann und ich haben uns das überlegt, weil es gibt ja das freiwillige Pensionssplitting, und wir haben uns einfach durchgerechnet, bei wem zahlt sich's mehr aus von uns, weißt du, und auch den Familienbonus, bei wem zahlt sich's mehr aus, und auch bei wem zahlt sich's aus, in Karenz zu gehen. Und das ist halt auch total spannend, wo ich sage, irgendwie wundert's mich immer, wie wenige sich darüber Gedanken machen. Bei uns war es so, wir haben beide ein relativ ähnliches Einkommen. Bei meinem Mann ist es nur mit einer Variable verbunden, wo die Variable nicht von diesen quasi Berechnungen betroffen wäre. Deshalb ist es so ausgefallen, dass ich in Karenz gehe. Jetzt im Nachhinein bin ich auch total froh. Aber ich würde sagen, dass ich jemand war, der da sehr klar hineingegangen ist. Lass uns das auch zu einer finanziellen Entscheidung machen. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich hätte es mir emotional überhaupt nicht vorstellen können, nicht in Karenz zu gehen. Ist aber, wie gesagt, eine total persönliche Entscheidung. Und man muss einfach auch abwarten, wie ist man dann wirklich nach einer Geburt drauf und wie ändern sich diese Modelle auch, und sie sind auch immer nachverhandelbar. Also man kann auch alles adaptieren. Man muss halt nur Arbeitgeber und quasi auch Finanzen informiert halten. Das hat ja auch noch mit anderen Institutionen zu tun. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch zu einer finanziellen Entscheidung zu machen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja laut Studie einer der Gründe in Österreich, warum Männer nicht in Karenz gehen, dieser Pay Gap einfach, dass es die Möglichkeit nicht gibt. Aber ich glaube, es ist doch wichtig, sich anzuschauen, weil ich ja aus der Personalberatungsschiene, aus dem Executive Search komme, viele wissen gar nicht, was sie jährlich verdienen. Du weißt, was du monatlich verdienst. Du gehst aber zu einem Vorstellungsgespräch und die wollen wissen, was du jährlich verdienst, brutto. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, sich einmal vor Augen zu führen, wie viel verdiene ich brutto, was heißt das netto unterm Strich, und sich auch in Bezug auf die Finanzthemen und Investmentthemen einmal zu überlegen, wo gibt's steuerliche Hebel, die ich vielleicht nutzen kann, um vielleicht den ein oder anderen Euro rauszuholen, den ich dann wiederum reinvestieren kann. So wie du sagst, wer Familienbonus, wer soll den absetzen? Da muss man sich schon auch informieren, dass man dann nicht leere oder mehr Potenzial hat zu investieren.
Absolut. Und ihr sagt es beide sehr schön, und ich höre raus, dass ihr in Partnerschaften seid, wo ihr über Geld sprecht. Das ist aber für viele Leute nicht der Fall.
Die liegt auch gerade, dass sie es nicht mag.
Ja, man mag es nicht, aber ihr macht's. Ihr macht's das. Und ich habe auch wirklich auch mit Leuten zu tun, die nicht mal wissen, wie viel der Partner verdient. Und der möchte das dann auch nicht erzählen. Und dann frage ich mich, und man macht dann alles 50-50, das passt schon. Aber dann frage ich mich, wie kann man einen Haushalt führen, wenn ich nicht weiß, wie viel der Partner beiträgt? Und du hast es vorhin gesagt, über Geld spricht man nicht, hat man Angst, dass dir wer was wegnimmt, immer mit dieser Angst verbunden. Da muss ich auf jeden Fall was ändern.
Ist aber auch ein total kulturelles Thema. Also ich glaube einfach, du hast schon gesagt, über Geld spricht man nicht. Das ist ganz stark in der österreichischen Kultur verhaftet. Plus, ich muss ehrlich sagen, ich nehme mir die Erlaubnis raus, im Privaten auch über Geld zu sprechen, seitdem ich auch eine berufliche Führungsrolle habe und wahrscheinlich viel klarer budgetieren lernen musste, viel mehr Verantwortung übernehmen musste. Und das habe ich in meinem Privatleben übertragen und bin dadurch urdankbar. Und bei mir kommt auch dazu, dass meine Mutter ja alleinstehend dann war. Mein Vater ist früh verstorben und wir mussten uns relativ früh mit Finanzen beschäftigen, gezwungenermaßen. Und da haben wir viel mitgelernt. Und ich habe dann so mit Stolz darauf geblickt, wie gut sie da reingegangen ist in die Verhandlung, wie stark sie geworden ist auch dadurch, wie viel sie auch mit uns darüber geredet hat, wie sie jetzt die Dinge auch strukturieren möchte, in die Zukunft führen möchte, dass sie das für uns erhalten will. Ich glaube, das sind schon ganz starke Prägungen, die mir halt beigebracht haben, auch dazu zu stehen. Und ich sehe im privaten Umfeld auch ganz oft, dass allein, und du hast gesagt, diese Jahressumme, wie viel du verdienst, das Gesamteinkommen, das scheuen ganz viele Frauen auszusprechen. Also die Frage, wie viel möchtest du im Jahr verdienen, hebelt manche Frauen tatsächlich aus. Ich kann doch nicht darüber sprechen, dass ich mehr als 100.000 Euro verdienen will. Und dann frage ich, warum? Weil runtergebrochen kannst du ja über eine monatliche Summe sprechen. Du kannst runtergebrochen auch über den Wert deiner Arbeit sprechen. Aber das bist du wert. Das verdienst du.
Und absolut.
Das habe ich stark mitbekommen von meiner Mutter, die sich plötzlich mit Männerthemen beschäftigen musste.
Und da noch den Nachsatz, da wird einem überhaupt einmal klar, wie groß der Gap ist. Weil wenn ich weiß, mein Mann verdient Hausnummer, weiß ich nicht, 80.000 Euro im Jahr und dann schaue ich mir an, was ich eigentlich so kriege und ich bin bei 40 oder bei 50, denke ich mir auch, nein, warum? Und das macht einmal den Unterschied aus, weil wenn du es dir monatlich anschaust und vielleicht noch ein Bonus dazukommt, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wo man dann auch im eigenen Haushalt, weil ich weiß nicht, wie viele sich betroffen fühlen vom Pay Gap, wenn man sagt, naja, uns geht's ja eh gut beiden eigentlich, weil wir haben eine 140 Quadratmeter Wohnung im Altbau, die mit einem alten Mietvertrag ist und es ist eh okay, aber dass der Mann vielleicht das Doppelte verdient, so aufs Jahr gesehen, ist vielleicht gar nicht so in der Realität angekommen.
Ja, und es kommt, ich mache ja auch das Thema Money Mindset, das ist so meine zweite Säule. Ich arbeite mit Menschen, die genau aus dem Grund, weil ich ja auch Migrationsgeschichte habe und vielleicht so auch zu meinem Background, ich komme aus einer, oder meine Eltern kommen aus einer Kultur, wo Geld gehört der Familie, wir helfen da alle zusammen, wir zählen da nicht. Ja? Yeah. Und wenn jemand was braucht, dann geht man gefühlt ins Minus für diese Person und das ist eigentlich recht schön, so dieses Dörfliche yeah. in der Großfamilie. Das führt aber auch dazu, dass man sich recht schlecht fühlt, wenn man dann ein bisschen individueller wird.
Mhm. Und auch grad, eine Abhängigkeit kommt, oder?
Genau, und gerade wenn man dann in Österreich lebt, wo sehr, sehr viel auch des Selbstwertes, und das ist ja auch dieses Thema über Geld, kommt oder von Geld kommt, wird es dann schon kritisch. Also genau dieses, weil du gesagt hast, es hat sehr, sehr viele Schichten. Ja. Ich würde mir immer anschauen, oder was ich so ein bisschen den Leuten auch mitgebe, so Money-Mindset-mäßig ist, go for the nose. Und ich glaube, wir sind so im People-Pleaser-Modus. Also wenn ich mich erinnere, meine erste Gehaltsverhandlung, da habe ich so Angst gehabt. Und ich habe Angst gehabt, dass mein Chef angefressen auf mich ist. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, wär gut gewesen. Ich meine, wir haben ja keine, das ist eine Arbeitsbeziehung. Yeah. Und wenn er angefressen sein will, soll er angefressen sein. Ich mache eine super Arbeit und ich bin das wert, so wie du das sagst. Aber das ist für so viele von uns so, nein, und ich.
Ja, man kriegt es ja auch oft zurückgespiegelt. Also ich hatte auch schon solche Verhandlungen, wo mir gesagt wurde, was erlaubst du dir überhaupt? Und das kommt auch zurück. Und das kommt viel häufiger bei Frauen zurück. Also diese Realität gibt es, das ist keine Einbildung. Und ganz im Gegenteil.
Absolut.
Ist es noch mal wichtiger, dass Frauen das ganz selbstverständlich ansprechen und auch hinterfragen, wenn solche Antworten zurückkommen sollten.
Das und sich gegenseitig wichtig. Auch bestärken. Mhm. Weil ich glaube, dass wir, wenn das ist, können wir jetzt wieder drüber sprechen, dieses Patriarchat wird ja auch von Frauen getragen.
Ich wollte sagen, ja.
Und das ist, ich meine, allein wenn du jetzt Unternehmerin bist und wir sind alle drei Unternehmerinnen und du hast ein Pricing und du möchtest jetzt nicht überleben, sondern du möchtest ein anständiges, normales Leben. Und dann heißt es, na, die will ja Geld verdienen. Naja, wofür arbeite ich 100 Stunden die Woche? Wir können nicht immer nur Wohltäterinnen, wir können nicht nur geben. Es ist in Ordnung, dass man auch mal was verdienen möchte.
Und so wie du sagst, also die Altersarmut ist ja auch bei Frauen so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wenn man sich jetzt schon die Statistiken anschaut, wie viele, du weißt das sicher besser, jede zweite, jede dritte, jede vierte.
Ich sagen muss, die Statistik ist ein bisschen verwaschen, weil hier das Ganze pro Haushalt angeschaut wird. Und das sind ja viele Haushalte, wo Mann und Frau noch zusammenwohnen. Wahrscheinlich ist jede dritte.
Jede dritte. Und das müsste mal zu denken geben, dass man sagt, ich könnte eine, wenn ich im Raum sitze und wir jetzt hier zu dritt sitzen, ist eine von uns betroffen.
Mhm.
Also das muss man sich schon einmal vor Augen führen, dass das ein sehr reales und sehr wesentliches Thema ist, wo man sagen muss, ich muss mich halt auch einfach dafür einsetzen, dass ich mehr verdiene. Und warum auch nicht, ja. Ein emotionales Thema möchte ich nach diesem Thema noch ansprechen. Ich wollte nämlich noch wissen, ja, also ich wollte auch mitgeben. Grundsätzlich bin ich ein sehr hedonistischer Mensch. Ich mag es gerne, Geld auszugeben und ich mag es gerne, für mich Geld auszugeben. Ja, mittlerweile habe ich 2 Kinder und so, wie du vorher gesagt hast, Babybekleidung ist auch so ein Pain Point, ja.
Ich gebe es wenigstens für deine Babybekleidungsfirma aus.
Ja, danke. Das ist, deswegen überleben wir auch noch. Na, Spaß. Aber ich denke mir, es ist auch so, wenn ich gerne Geld ausgebe, ich tue es zumindest jetzt mit einem guten Gewissen, weil ich weiß, im Monat lege ich auch die paar 100 € oder das bisschen mehr zurück, dass ich sage, ich kann zumindest auch ein bisschen genießen und nicht alles schlechten Gewissens ausgeben. Also ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man schon sagt, ich möchte Geld ausgeben, dass man sagt, ein Teil muss einfach abgegeben werden für die Zukunft.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich sag das, also ich mache das immer so, ich bezahle mich zuerst am Anfang des Monats. Das heißt, ich warte nicht, bis ich das so Sparte habe und sage, ich schau mal, wie viel mir bleibt. Jetzt auch im Unternehmertum. Das ist ganz wichtig, dass ich mich da auch zuerst bezahle. Und ich sag,
da müssen wir uns was abschauen.
Das mit ersten gleich
alles zu den Mamis zurück.
Das mit ersten gleich was für dich, dass du da gleich was zurücklegst sozusagen und investierst. Ich habe zwar gesagt, man kann mit 10 €, 20 € beginnen. Ziel ist natürlich schon mehr. Und je nachdem, wie alt du bist, also angenommen, du bist jetzt 30, dann hast du reichen vielleicht 200 € um deine Pensionslücke zu schließen. Kommt immer drauf an. Gibt es eine Erbschaft? Es gibt ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, 100, 200 €, wenn man kann, wäre schon gut.
Mhm. Und dann längerfristig investieren, divers investieren und schauen, dass es auf eine lange Zeitspanne gut veranlagt ist und man das regelmäßig anpasst. Oder das wäre so deine Strategie, die du natürlich dann auch mit jedem individuell erarbeitest, aber das wäre mal so ein bisschen die Idee.
Genau. Und vielleicht jetzt Food for Thought. Also wenn wir jetzt alle, habe ich auch nicht mit 20 gemacht, das wäre sich finanziell nicht ausgegangen, hätten wir 100 € im Monat mit 20 investiert, dann, und das sind unter Anführungszeichen nur 100 €, dann bist du mit Anfang 60 Millionärin.
Mhm. Spannend.
Ja. Und das möchte ich einfach so mitgeben und das steigert sich dann. Wenn du dann 35 bist, sind es ungefähr 300, 350 €, kommt immer drauf an. In welche ETFs und so geht, das muss man immer, das ist ein bisschen so ein ungefährer Wert. Und wenn ich dann 55 bin und ich möchte innerhalb dieser 10 Jahre eine Million schaffen, dann müsste ich schon 3.500 € investieren. Ja. Hier geht es darum, Millionärin zu werden oder um eine Million zu erreichen. Aber der Wert der Zeit, das ist vor allem, was ich den Hörerinnen heute mitgeben wollen würde. Es geht nicht um Perfektion. Das ist auch sowas total Weibliches. Ich warte mal, bis ich perfekt bin oder jetzt heirate ich und jetzt warte ich, bis die Kinder 10 Jahre alt sind. Ja, ja. Das bräuchte es gar nicht. Also gescheiter ist, du fängst an mit dem, was du hast und arbeitest dich da langsam rein und erhöhst den Betrag, den du da investierst. Und würde ich jeder mitgeben. Und wenn ich sage, einer meiner Fehler ist, nicht früher begonnen zu haben.
Ja, das würde ich bei mir auch sagen. Und ich habe dann eigentlich vor 5 Jahren langsam begonnen. Bei mir war aber noch ein Fehler, den ich gerne mitgeben wollen würde, dass ich immer so auf die Cash-Cow gewartet habe. Ich habe dann lange beobachtet. Ich habe mir dann gedacht, ich warte, bis sich etwas entwickelt und war dann einfach oft zu spät dran. Also ich bin risikoaffin bei einem Wertpapierdepot und wollte da einfach auch ein bisschen gamblen und da habe ich dann die ganze Zeit gewartet. Also so risikoaffin habe ich dann doch nicht sein können. Aber das würde ich auch noch mitgeben. Dass man einfach einmal probiert, einfach mal tut. Und wenn man nicht so risikoaffin ist, dann lieber mal in ETFs oder in Bündel oder vielleicht die Hausbank. Wir müssen nur apropos Zeit auch auf deine Zeit achten, weil du hast dann noch einen Nachfolge-Call. Und ich glaube, es ist da vielleicht wichtig, dann auch ein bisschen noch etwas mitzugeben, was, wie du weißt, immer auch gesellschaftspolitisch ist. Bei mir ist das auch immer so ein bisschen ein Bestreben, dass ich da auch etwas Gesamtes mitgeben will. Ist es nicht vielleicht auch der Faktor, dass wir zu spät mit der Finanzbildung beginnen? Also wäre es vielleicht nicht auch gut, langsam in Kindergarten, Volksschule, Gymnasium und in alle möglichen Schulformen noch mehr Finanzbildung zu integrieren? Ich finde, es ist halt dort auch noch immer Tabuthema. Ich wusste mit 18 nicht, wie ich einen Erlagschein ausfülle und habe in Amerika meine Mutter angerufen und habe gesagt, du, wie eröffne ich eigentlich ein Bankkonto? Darüber haben wir eigentlich noch nie gesprochen. Was brauche ich da für Dokumente? Das sind echt die Basics. Und jetzt reden wir über Investieren. Ich glaube, da gibt es noch eine Wissenslücke dazwischen, die man schließen muss.
Amen. Also genau, da, genau. Mic drop. Können wir gleich.
Und du musst los zum Call.
Nein, also Finanzbildung in der Schule, ich rede da auch immer wieder drüber, dass es kommt jetzt was. Also das Bildungsministerium hat bei uns in Österreich jetzt was rausgebracht. Ich bin total gespannt und habe mich da auf alle Newsletter setzen lassen. Es ist aber für uns, die jetzt nicht mehr in der Schule sind, es ist schön, wenn unsere Kinder das können, aber wir leben ja hoffentlich auch noch lange und wir brauchen ja auch noch oder sollten auch was davon haben. Da haben wir auf jeden Fall, haben wir super optimal gemacht in Österreich. Was ich den Leuten einfach mitgeben wollen würde, ist wirklich, redet mit eurem Umfeld. Mhm. Ich weiß, das sage ich jetzt heute schon zum dritten Mal, aber wirklich sprechen. Ja. Hey, wie ich meinem Nachgang werden wir noch sprechen. Ich zeige euch, wo ihr schnell euer Konto aufmachen könnt, also ohne jetzt Tipps zu geben, aber wie ihr das machen könnt. Und es gibt immer den einen, der hier auch ein bisschen mehr Insights hat, ja vielleicht beim Immobilien, und die eine, die hier mehr Insights hat und sich da auch ein bisschen vulnerabel zu zeigen. Es hat niemand, macht's perfekt. Ja, auch Leute, die es seit Jahren machen und beruflich machen. Und euch vor allem auch Gedanken zu machen, wofür möchtet ihr euer Geld ausgeben?
Absolut. Aber dann würde ich sagen, lernen wir jetzt von dir. Und ich mache jetzt gleich noch eine kleine Umfrage. Wer bis hierher gehört hat, bitte hinterlasst uns doch auf dem aktuellen Reel zu dieser Folge, ob euch ein Babytreff mit der Jasmin interessieren würde und dass wir da vielleicht so ein bisschen auch in eine Pitch-Situation kommen oder eine Lernsituation kommen, dass man im Off mit dir vielleicht ein bisschen plaudern könnte. Das haben wir jetzt schon mit zum Beispiel Natascha Fürst gemacht. Und vielleicht wäre das auch eine Idee. Also hinterlasst da auf jeden Fall Nachricht, wir machen da gleich nochmal ein Reel dazu.
Und ich möchte auf jeden Fall noch mitgeben, abgesehen davon, dass ein Babytreff mit dir, glaube ich, unbedingt sein sollte, auch wenn das nicht so gut ankommt, weil es einfach so, wie du sagst, ein Thema ist, über das man als Mama gerade nicht spricht. Und wir müssen uns als Mamis auch mit dem Thema auseinandersetzen. Es geht um die Zukunft unserer Kinder und ich möchte auch noch mitgeben, investieren ist nicht nur für die Reichen. Das war bei mir immer so ein Thema, dass ich mir gedacht habe, naja, investieren, das machen Leute mit Geld. Aber es geht ja darum, Geld aufzubauen, auch wenn man keines hat. Und davon auch wegzukommen, dass Investieren einfach normal ist und dass es zum Leben dazugehört, so wie Miete zahlen, arbeiten gehen, einkaufen gehen, um sich einfach, so wie du vorher gesagt hast, eine Zukunft aufzubauen, weil wir es mit der Arbeit wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden, Pensionen zu erreichen, die unseren Lebensstandard haben. Und ich glaube, es ist schwieriger, vom Lebensstandard runterzufallen, plötzlich, nämlich von einem Tag auf den anderen, wenn die Zahlung ausbleibt, weil man einfach nicht mehr angestellt ist. Und für alle, ich werde das auch gerne suchen, ich habe ein sehr lustiges Instagram-Reel gesehen, wo es genau darum ging, Kindern ab 5, ich habe auch mit einem Bekannten von uns drüber gesprochen, als wir im Zoo waren, ab 5 Sinn macht, wenn Kinder ein bisschen ein Geld bekommen für Hausarbeiten oder sonst irgendwas, ihnen zu sagen, 2 Euro zum Sparen, 1 Euro zum Ausgeben und 2 Euro verdoppel ich dir auf 4 und wir investieren's. Und so mit den Kindern gemeinsam, ich weiß nicht hundertprozentig das, aber in der Art, in der Form, dass man mit dem Kind einfach sagt, schau, das ist dein Geld, du kannst es dir vermehren, wenn wir gemeinsam schauen, wo wir es investieren können. Das machen dann die Erwachsenen für die Kinder. Da muss natürlich das Kind auch einen gewissen Reifegrad erlangt haben, dass das Sinn macht, dass es versteht, wie sich Geld vermehrt, einfach um auch zu zeigen, Geld kann auch für mich arbeiten, wenn ich es für mich arbeiten lasse, was nichts Böses ist. Also das können wir auch noch gerne verlinken. Das fand ich sehr sinnvoll, weil mein Sohn hat seine ersten 2 Euro verdient. Als er mit mir im Lager war und für Arteo geschlichtet hat er wirklich was getragen und hat er sich 2 Euro verdient, die er mit meinem Mann teilen will, damit er nicht zur Arbeit gehen muss.
Gott, das ist ja entzückend.
Das ist so lieb. Ja, vielleicht noch abschließend, weil das fand ich jetzt sehr schön. Genau, Geld ist für, und genau deshalb habe ich ja auch das gestartet, weil als normaler Mensch, Geld ist für uns alle da und investieren ist für uns alle und vielleicht auch vor allem für uns Frauen. Wenn wir alle investieren, dann können wir entscheiden, wohin Geld fließt und Geld ist auch immer Macht und wir können die Welt auch so gestalten, wie wir das möchten. Dann wird mehr Geld fließen in Frauenprojekte, dann wird mehr Geld fließen in Dinge, die uns wichtig sind und nicht sozusagen regiert von einem Geschlecht. Und das möchte ich da schon noch ein bisschen mitgeben, weil du gesagt hast, gesellschaftspolitisch, wir können da auch die Zukunft mit dem Investieren mitgestalten. Und ich finde, mir gibt es persönlich sehr, sehr viel Empowerment und das möchte ich heute den Hörerinnen auch mitgeben.
Danke vielmals. Ich finde, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir müssen jetzt auch ein Wrap-up machen. Also ich nehme aus dieser Folge so, so wahnsinnig viel mit. Ich hoffe, dass ich auch nochmal ein bisschen an meiner Inventur arbeite, weil ich bin richtig gut im Investieren geworden, aber echt schlecht im Sparen und im ein bisschen vielleicht reduzieren. Also ich sollte nochmal back to start. Das nehme ich mir mit. Und dass es eben ein total weibliches Thema werden sollte und dass es uns einfach viel mehr hilft, uns auszutauschen, voneinander zu lernen und auch mehr Möglichkeiten zu nutzen, was es eben in Richtung Investieren gibt. Ich werde auch nochmal vielleicht ein bisschen breiter werden, weil ich bin dann auch sehr gefällig geworden mit dem, was jetzt halt gerade so trendet. Man liest halt so ein paar Newsletter, das kann ich vielleicht noch am Ende mitgeben. Es gibt wirklich spannende, also sei es Morning Crunch oder Investment Newsletter, da wirst du uns vielleicht dann auch nochmal ein paar im Nachgang sagen, die wir auch verlinken können. Information ist einfach auch sehr viel Macht und ein Selbstverständnis zu leben, seine eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen und da können wir wirklich auch gemeinsam noch ein bisschen was dran drehen.
Und ich möchte allen die Angst nehmen oder die Hürde nehmen, zu sagen, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Es gibt immer irgendwo da den ein oder anderen Euro und einfach zu sagen, es ist mir meine Zukunft wert, auch wenn es mir vielleicht nicht für heute oder morgen wert ist, Geld auf die Seite zu legen. Für die Zukunft sollte es wichtig sein. Danke, dass du da warst.
Danke euch beiden. Hat mich sehr gefreut.
Vielmals. Und danke an die Hörerinnen zu Hause, dass sie schon wieder so eine lange Folge hören. Es gibt eine Verlängerung beim Babytreff. Alles Liebe zu Hause.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.